Freitag, den 10. März, eine sehr interessante Veranstaltung hier in Hamburg stattfinden. Es wird das Buch zur Aktualität der situationistischen Revolutionstheorie vorgestellt um 20 Uhr im Kulturforum Altona, Jessenstraße 10. Das ist in diesen Betongebäuden an der Großen Bergstraße. Eine Diskussionsveranstaltung der Hamburger Studienbibliothek mit Biene Baumeister, Svi Negator, dem Autorenkollektiv des Buches Situationistische Revolutionstheorie, eine Aneignung, und anschließend eine Party unter dem Motto: Das Unglück muss zurückgeschlagen werden, unter anderem mit den Flaschenpost Allstars, dem Sandwich and Surf DJ-Team, dann Buhl and Larsheim. Ja, sehr schöne Formulierung, wenn man insbesondere weiß, wer sich hinter diesem Namen versteckt oder auch nur verkleidet. Und dann dem Prosecco-sozialistischen Plattenleger-Kollektiv. Nun ja, es sei auch darauf hingewiesen, dass heute am Mittwoch hier in Hamburg eine Polizeigroßübung stattfindet oder stattgefunden hat, mit 1600 Polizisten in Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Man weiß ja immer, wem und zu welchen Anlässen diese Polizeiübungen so nützlich sind, denjenigen, die sie durchführen. 1600 Polizisten im Rahmen eines Nordverbundes der Polizei hier unterwegs heute auf Hamburg Straßen und gut ausgestattet mit digitalem Polizeifunk, der von einem größeren deutschen Konzern der Hamburger Polizei zur Verfügung gestellt worden ist. Dann gäbe es noch diese oder jene Nachrichten der vergangenen Tage. Beispielsweise hat der Deutschlandfunk gestern zwei interessante Meldungen gehabt, die in anderen Nachrichtensendungen so dann nicht mehr aufgetaucht sind. Unter anderem haben die Verteidigungsminister der Europäischen Union sich nicht darauf verständigen können, einen Militäreinsatz in der Republik Kongo durchzuführen. Man müsse dort erst die Regierung fragen, was sie davon hielte, war die wenig verklausulierte Interventionsabsicht, die dann in anderen Nachrichtensendern ganz anders sich anhörte, nämlich so unter dem Motto: Solana soll erstmal die Lage erkunden auf einem Besuch, den er im Kongo dann jetzt erst einmal abzuleisten hat. Oder aber auch die Nachricht, dass der Anteil der Frauen in Deutschlands Politik so niedrig ist, dass Deutschland auf dem 16. Platz der Weltrangliste liegt, im Übrigen weit hinter Klinsmann damit. Und ein afrikanischer Staat namens Burundi den ersten Platz mit über 50% Frauenanteil in der Politik innehat. Damit, mit diesen Nachrichten und dem Hinweis auf den Freitagabend, bei dem viele Hörerinnen des Nachmittagsmagazins sich persönlich begegnen können, und dem Hinweis auf die gleiche Möglichkeit am nächsten Mittwoch, wenn die Antirepressionsgruppe, die Soli-Gruppe aus Potsdam wieder in Hamburg ist, endet das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen am heutigen Mittwoch.
FSK 93.0 bzw. 101,4 im Kabel. Und hier ist jetzt der Nerd Alert. Und hier werden noch Stühle gerutscht und Computer zur richtigen Position gestellt. Und dementsprechend lauschen wir gleich noch ein paar digitalen Klängen, bevor es dann richtig losgeht.
Don't.
Nerd Alert. Ja, willkommen hier bei dieser heutigen Ausgabe unserer kleinen Sendung über digitale Wegbegleiter und deren Auswirkungen. Ich begrüße mit mir im Studio heute die reduzierte Mannschaft, obwohl wir ja immer noch viel zu viele sind. Ich bin hier der Nerd 1 am Mikrofon.
Nerd 3. Nerd 4.
Genau, Nerd 2 lässt sich leider entschuldigen. Ihnen haben Computerviren niedergestreckt. So, liebe Mitnerds, was haben wir denn heute so in unserer Tasche voller bunten Themen?
Ja, ganz viele Einzelthemen ohne viel Hintergrund, würde ich mal sagen. Also wir stellen verschiedene Webdienste vor, die dazugekommen sind.
Ich könnte ein bisschen was zu dem Asperger-Syndrom erzählen.
Genau, ein nicht wirklich technisches Thema, aber mit sehr, sehr bekannten Auswirkungen, wenn man sich ein bisschen mit Computern beschäftigt hat.
Ja, aber bei uns geht es ja um Informationsverarbeitung und da muss man auch mal die Biocomputer, nämlich das Gehirn, berücksichtigen.
Sehr schön. Ich habe so ein paar Informationen mitgebracht über eine Firma aus Amerika. Es gibt ja eigentlich drei Firmen aus Amerika. Es gab, glaube ich, keine Nerd Alert-Sendung, wo nicht eine dieser drei Firmen erwähnt wurde. Es gibt halt Microsoft, über die wir gerne reden. Es gibt Google, über die wir gerne reden. Und die dritte Firma ist Apple. Und gerade hat sich wieder ein bisschen was im Apple-Space getan. Und deswegen könnte man da ein paar Worte drüber verlieren.
Wir lästern über hässliche Homepages, die wir nicht so richtig verstehen, nämlich MySpace.
Genau, wir versuchen das. Also wir sind ja komplett alte Säcke hier. Wir sind ja alle so totale Oldschooler. Wir haben festgestellt, dass wir das moderne Internet nicht mehr verstehen. Und ich habe mir heute MySpace angeguckt und ich habe es nicht verstanden. Wir werden nachher ist dann so die öffentliche Nerd Alert Selbsthilfegruppe, wo wir versuchen, untereinander zu klären, ob wir es doch noch hinkriegen, MySpace.com zu verstehen.
Ich glaube, man muss das nicht verstehen. Aber kommen wir ja nachher zu. Ich würde gerne auch noch kurz was über ein Wetterphänomen berichten, was Mitte letzten Jahres passiert ist. Na, da wurde auch im Internet so ein bisschen drüber berichtet. Habt ihr das nicht mitgekriegt?
Donnerwetter.
Ja, das Donnerwetter. Genau. Das Donnerwetter. Ja. Wetter.
Das klingt ja fürchterlich interessant. Wir haben uns ja, es ist ja fast ein neues Jahr. Also ich meine, wir sind immer ein bisschen später dran. Wir haben uns im neuen Jahr jetzt mehr Struktur vorgenommen. Dementsprechend machen wir jetzt, wollen wir versuchen jetzt, das Ende der Sendung mal ein bisschen mit Veranstaltungen zu beschreiben. Und ich habe einen kleinen Veranstaltungsbericht mitgebracht vom DFN-Zert-Workshop, über den werde ich noch ein bisschen erzählen.
Und ich würde kurz was zu der neuen MySQL-User-Group in Hamburg erzählen, die am Montag ihr erstes Treffen hatte.
Und außerdem haben wir einen Termin, den wir da ankündigen können später.
Um Gottes Willen, das ist wirklich aufregend. Also ihr müsst unbedingt an den Radiogeräten bleiben, hier beim Nerd Alert.
Switch over to demo machine, the one Victor's in front of. One or two? All right. And it goes something like this. Model view. Model view. Model view controller. A paradigm for factoring your code into functional segments so your brain does not explode. To achieve reusability, you gotta keep those boundaries clean. Model on the one side, view on the other, the controllers in between. Model view, it's got three layers like Oreos do. Model view, creamy controller. Model objects represent your application's raison d'etre. Custom classes that contain data, logic, and etc. You create custom classes in your app's problem domain. Then you can choose to reuse them with other views, but the model objects stay the same. You can model a throttle in a manifold. Model love a two-year-old. Model a bottle of fine Chardonnay. Model all the glottal stops people say. Model the coddle in a boil in eggs. Model the waddle in Hexley's legs. One, two, three, four. Model view. You can model all the models that pose for GQ. Model view. Controller. Objects tend to be controls that view and edit. Coco's got a lot of those, well written to its credit. Take an NS text view, hand it any old Unicode string. The user interacts with it, it can hold most anything. But the view don't know about the model. That string could be a phone number or the works of Aristotle. Keep the couple in loose. So achieve a massive level of reuse. Model view, all rendered very nicely in aqua blue. Model view, controller. You're probably wondering how data flows between model and view. The controller has to mediate between each layer's changing state to synchronize the data of the two. It pulls and pushes every changed value. Yeah. Model view. Mad props to the small talk crew for model view. Controller. Model view. It's pronounced O-O, not ooh-ooh. Model view. Chola. There's a bit more to this story, a few more miles upon this road. Well, nobody seems to get much glory writing controller code. Well, the model is mission critical and gorgeous is the view. But I might be lazy, but sometimes it's just crazy how much code I write is just glue. And it wouldn't be so tragic, but the code ain't doing magic, it's just moving values through. And I wish I had a dime for every single time I send a text field string value. Model view, how we gonna deep six all that glue? Model view controller. Controllers know the model in view very intimately. They often are hard coding, which is very foreboding for reusability. But now you can connect any value you select to any view property. And I think you'll stop buying and then you'll be finding less code in your source tree. Yeah, I know I was astounded. That's not even a rhyme. But I think it bears repeating all the code you won't be needing when you hook it up in IB. Model view. It even handles multiple selections too. Model view controller. Model view. Hope I get my G5 before you. Model view controller.
So, das war jetzt unsere kleine Fortbildungsstunde. Das war ein kurzer Lehrgang musikalischer Art über Model View Controller, was eine heutzutage sehr populäre Art und Weise ist, webangebundene Applikationen zu entwickeln, wenn mich nicht alles täuscht.
Also dieses Design-Pattern wurde, glaube ich, unter Smalltalk-System das erste Mal etabliert. Also Smalltalk ist ja auch schon sehr alt, eine alte Programmiersprache, die aus den 70er, 80er Jahren kommt die erste richtige objektorientierte und damals hat man dieses Model View Controller Pattern etabliert.
Tja, gut, jetzt haben wir was gelernt.
Heutzutage ist das Popmusik.
Unglaublich. Das sind immer so die Sachen, da freue ich mich. Also ich meine, das kann ich gar nicht beschreiben, wie gut ich sowas finde. Ich meine, früher haben die Leute, wir leben in einer Zeit, wo Kultur und tägliches Leben sehr, sehr stark getrennt sind. Ich meine, früher haben die Leute Schuhe gemacht und haben sie Lieder gemacht darüber, wie sie Schuhe machen. Aber wie viele Programmierer gibt es, die Lieder darüber machen, wie sie programmieren? Also ich meine, im Vergleich so prozentsatzmäßig.
Ja, prozentsatzmäßig nicht so viel, aber mir fallen, glaube ich, schon ein paar Beispiele ein. Echt? Ich meine, Richard Stallman hat doch auch schon irgendwie den GNU-Song gemacht. Oder ich meine, bei BSD gibt es jedes Mal zu den Releases Songs.
Ja. Wir machen mal eine reine Musiksendung oder wir machen mal einen DJ-Abend, wo wir nur Lieder von Programmierern spielen und dann mal gucken, wie lange die Leute da bleiben. Gut, traditionell und jetzt gerade auch in unserem Nerd Alert 2.0 mit neu verbesserter Struktur fangen wir jetzt an mit den Kurzmeldungen. Und das Erste, was mir so über den Bildschirm geflackert ist, als ich darüber nachgedacht habe, was wir denn jetzt machen können, ist, dass der CCC und der Föbut endlich mal ein bisschen, also sie arbeiten zusammen und sie machen guten Nutzen einer schönen Gesetzgebung. Ah, okay. Ihr seid ja hervorragend vorbereitet, deswegen jetzt will ich das.
Mir fällt die Domain gerade nicht ein.
Es gibt jedenfalls in Deutschland jetzt dieses
befreite Dokumente.de.
Genau. Es gibt in Deutschland dieses wunderbare
Freiheitsgesetz.
Informationsfreiheitsgesetz. Das bedeutet, dass man jetzt in viele, viele Akten, die früher verschlossen waren, offiziell Einsicht nehmen kann. Nur, dass das einerseits mit natürlich einigen bürokratischen Hürden verbunden ist und tatsächlich auch mit finanziellen Hürden. Und der CCC und der Föbut haben sich zusammengetan und haben jetzt eine zentrale Plattform aufgesetzt, wo man Dokumente, die man über dieses Informationsfreiheitsgesetz
freigekauft hat, schreiben sie, freigekauft.
Also, wo ihr dann mit euren Euros Informationen befreit habt, könnt ihr sie da dann für immer dann freilassen, sodass dass man irgendwie die Möglichkeit hat, gerade irgendwie so Transparenz in der Politik, die jetzt rein theoretisch möglich sein sollte, aber jetzt über Bürokratie wieder schwieriger wird, im Gemeinsamen irgendwie an, also halt wenn jeder irgendwie nur ein Dokument befreit, dann ist das, glaube ich, schon jede Menge. Dementsprechend geht auf www, was war das?
Befreite Dokumente.
Genau. und überlegt euch, was ihr schon immer mal sehen wollt. Irgendwelche Mautverträge hat ja der Jörg Taus gesagt, die würde er ganz gern sehen.
Ich glaube, der Hintergrund ist auch noch, dass die ersten befreiten Dokumente sehr teuer waren und dass man im Grunde damit auch ja, langfristig vielleicht ein bisschen Geld sparen möchte. Aber im Grunde ist das ja eigentlich sowieso die Aufgabe der Bundesregierung, na, so eine Plattform zur Verfügung zu stellen.
Wenn sie dann richtig läuft, dann können die ja einfach abkaufen. Und im Übrigen beantwortet das ja auch eine Frage, die wir in der letzten Sendung gestellt haben, ob nämlich Dokumente, die ich mir befreie, ob ich die weitergeben darf. Und also anscheinend ist es ja so insoweit legal, dass man sie dort veröffentlichen kann und dann eben anderen Leuten zur Verfügung
stellt. Ich weiß gar nicht, ob ich so weit gehen würde, wenn ich mir angucke, wer das macht, nämlich der CCC und der FÖBUT. Also kann ich mir ganz gut vorstellen, dass die das vielleicht auch aus so einer Einstellung machen. Ja, wir machen es einfach und mal gucken, ob sich jemand beschwert.
Ja, also die werden sich da aber schon vorher Gedanken zu gemacht haben. Also wenn die Gefahr bestünde, dass das Ding 2 Wochen später wieder dicht gemacht wird, denke ich mal. Aber
andererseits, wenn man so Menschen wie Padelun, also einer der Aktionäre vom FÖBUT, sich anguckt, dann kann man sich ganz gut vorstellen, dass er es dann gerade machen würde, wenn er davon ausgeht, dass in 2 Wochen die Seite geschlossen wird, weil das ja ein hervorragend großes Medienecho bringen würde. Weil vielen Leuten geht ja dieses Informationsfreiheitsgesetz ja nicht weit genug. Und ich denke mal, da gehören gerade aus diesen Kreisen Leute auch dazu. Und wenn das schon so weit geht, ich meine, das sollen ja öffentliche Informationen sein. Nur, und das ist ja, was man da zahlt, das ist ja nicht irgendwie, man kauft hier nicht frei, rein theoretisch, sondern das ist ja nur eine Bearbeitungsgebühr. Dementsprechend ist ja eigentlich nicht anzusehen, warum jeder Mensch, der das ansehen will, wieder erneut diese Bearbeitungsgebühr zahlen muss. Das könnte wirklich interessante Entwicklung sein, falls für den Fall, dass es da doch Proteste geben sollte von offizieller Seite. Jedenfalls unser Surf-Tipp des Tages oder der Minute ist www.befreitedokumente.de.
Ich hatte eine schöne Nachricht gelesen über das sogenannte Pod-Slurping. Da hat jemand auf einem 60 GB einer iPod ein kleines Programm geschrieben, was dazu gedacht ist, um Firmen auszuspionieren. Das heißt, man geht mit seinem iPod und dieser Extra-Software an seinen Arbeitsrechner, schließt ihn an und das Programm scannt mal kurz alle Dokumente auf dem Rechner und dann guckt, ob da Excel-Dateien, Word-Dateien und ähnliches rumliegen, zieht die alle auf den iPod drauf in einer unglaublich schnellen Rate, ich glaube irgendwie 100 Megabyte alle paar Minuten so. Und das ist natürlich ein super Tool, um Industriespionage zu betreiben. Und ich habe vor ein paar Jahren auch schon mal was gelesen, da ist jemand auf die Idee gekommen, doch irgendwie so ein unscheinbares Gerät wie eine PlayStation oder eine Xbox so mit Software auszustatten, dass man die einfach irgendwo in einem Firmennetzwerk unter den Tisch stellt oder ans Netzwerk anschließt und der automatisch eine sensitive Informationen sucht und sich freiständig einen Weg nach draußen bohrt. Das heißt, er sucht dann nach Nameservern, nach Proxies, nach Gateways, bohrt sich den Weg nach draußen frei und baut dann so einen Tunnel auf, um die Dokumente loszuwerden. Das Schöne an der Geschichte ist natürlich, dass so unscheinbare Geräte, da guckt man vielleicht mal drüber und denkt so, ja, ist halt ein Gerät, aber es ist vielleicht was anderes, als wenn da jemand mit einem Schlapphut durch die Firma läuft oder ähnliches. Im Grunde ist das so eine Mischung aus Social Engineering und intelligenter Anwendung einer Spiel-Appliance-Box.
Also ich kenne ja so Firmennetzwerke auch zum Teil von innen und sobald man da irgendwas anschließt, steht sofort meistens jemand von der Netzwerktechnik in der Tür und fragt sich, was das denn für ein Gerät da gerade an Port bla 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 ist. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen, ob das die Firmenpolicy zulässt. Und als nicht beteiligt, da kommt man ja nicht einfach so mal in eine Firma, um da einen Ethernet-Port anzufragen.
Gut, das ist ja interessant. Hast du die Erfahrung wirklich gemacht? Ja.
Ich habe genau gegenteilige Erfahrungen gemacht.
Also in der Firma in der Schweiz, wo ich mal war, die haben auf Mac-Basisadresse getrackt, wer ins Netz darf und wer nicht. Also es funktionierte, man kriegt eine IP-Adresse, aber gleichzeitig poppte unten halt wahrscheinlich irgend so ein IDS, was weiß ich, auf. Und
gut, aber Mac-Adressen lassen sich ja auch fälschen.
Lassen sich fälschen, das stimmt, ja.
Also müsste sie erstmal eine rauskriegen, die legitim ist. Ja. Jetzt für die Menschen, die nicht wissen, was eine MAC-Adresse ist. Das ist eine fest kodierte Hardware-Adresse, die jedes Gerät, das Netzanschluss hat, von der Produktion an bekommt. Und die soll rein theoretisch eindeutig sein, sodass man eigentlich können sollte jedes Gerät eindeutig identifizieren anhand der MAC-Adresse. Dass das natürlich dadurch, dass es irgendwie einfach nur im Endeffekt häufig auch eine per Software gesetzte oder per überschreibbares RAM gesetzte Adresse ist, lässt sich das auch fälschen, wenn man weiß, wie, aber man muss sich da schon so ein bisschen Mühe geben, es geht nicht in allen Fällen. Aber das ist die MAC-Adresse. Und dementsprechend kann man könnten rein theoretisch Administratoren in ihren Netzen feststellen, wenn sich irgendwie ein illegitimes Gerät anschließt. Aber das heißt nicht, dass sie es auch machen müssen. Und gerade, also ich erinnere mich auch, ich hatte diesen Artikel gelesen, das ging damals um die Dreamcast, eine in Europa sehr, sehr unerfolgreiche Spielekonsole, aber die erste, die einerseits Linux laufen lassen konnte, und zweitens die erste, die einen Netzwerkadapter hat. Und die sah wirklich aus wie so ein kleiner Router. Und dadurch, dass dann so eine Xbox würde, glaube ich, inzwischen in so einer normalen Firma erkannt werden. Aber gerade mit so einem total obskuren japanischen Gerät, da schreibt man da drauf Router Y, don't touch, und dann berührt ihn noch keiner. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Zu diesem Podslurping kann man vielleicht noch kurz sagen, warum das funktioniert. Das ist nämlich wieder dieses Evil Outrun-Feature, was Windows-Computer haben, dass jeder Wechseldatenträger, jede CD und auch jede Diskette, die man einschiebt in seinen Rechner, automatisch untersucht wird, ob da bestimmte Dateien sind, irgendwie autoran.info oder so heißen die, glaube ich, weiß nicht hundertprozentig. Wenn diese Dateien da sind, führt per Default das Windows-Betriebssystem die Dateien aus, also für ein ausführbares Programm aus. Und das ist eine Option, die per Default eingeschaltet ist bei Windows-Rechnern, was unter anderem auch eine der Sachen war, wie viele Kopierschütze auf CDs funktionieren. Das ist also, wenn ihr eure CD reinschiebt, dass ihr dann nicht irgendwie gute Musik hört, sondern dass gleichzeitig eventuell ein paar Programme ausgeführt werden, die dann wie in dem letzten Sony-Case eine schöne Backdoor in euren Computer installieren. Und ja, keine gute Sache, so ein Outrun. Sollte man ausschalten. Jetzt.
Aber auch hier, also gefährdet damit nicht euren Arbeitsplatz. Es gibt ja Richtlinien, was man machen darf an seinem Rechner und was nicht. Und sobald man sowas anschließt und irgendwie die lokal rennende Virensoftware sowas feststellt und das zentral zurückgemeldet wird und nicht eben nur an dem Arbeitsplatz, könnte das sein, dass das leicht illegal ist. Und
aber soll man bei seinem Arbeitsplatz nicht auch immer die Kaffeemaschine, den Kaffeefilter leer machen? Das könnte auch illegal sein.
Echt? Naja,
ich weiß ja nicht. Nee, natürlich. Also kann man natürlich auch verstehen, na, dass Firmengeheimnisse bleiben sollen.
Also mich hat neulich mal gewundert, was die Antivirensoftware auf meinem Desktop an Programmen kennt. Also eben nicht nur Würmer und Viren, sondern auch ja, Sachen, die im Netzwerk nicht so gern gesehen sind, die man machen kann. Kain und Abel wurde da erkannt. Kennt ihr das? So
ein
Programm, mit dem man Windows-Rechner-Netzwerke ausspionieren kann. Und das habe ich als ZIP-File heruntergeladen. Und er hat das ZIP-File ausgepackt. Das ist ja relativ normal. Aber er hat dann erkannt, dass dieses Kain und Abel-Programm ist, was man sich nicht unbedingt wünscht in seinem Firmennetzwerk.
Tja, wo wir schon bei Virenscannern sind, ist noch eine ja ganz mehr so auf der humorvollen Seite des Lebens angesiedelte Meldung. Es gibt ja, also die Virenscanner, das sind ja heutzutage diese Virenscanner, diese Security-Programme sind ja keine klassischen Virenscanner mehr, die sich Dateien angucken, um zu sehen, ob da irgendwelche Viren drin sind, sondern die machen ja größtenteils sehr viel mehr, also gerade so irgendwie so Programme, für die man viel Geld ausgeben muss, denn irgendwie die Zeit dieser klassischen File-Viren ist ja vorbei, häufig handelt man sich Sachen einfach ein, weil man irgendwas ausführt, das sind dann sogenannte Trojaner, oder sie kommen einfach ohne ein Virus dann über Sicherheitslücken, die remote ausgenutzt werden in eurem System. Dementsprechend machen diese Programme relativ viel und die haben die sogenannten Signaturen. Signaturen können entweder, also das sind die Art und Weisen, wie solche Programme Schadsoftware erkennen. Und das kann zum Teil auch so ein Netzwerkverhalten sein. Und jetzt ist es gibt ja diese Trojaner, trojanischen Pferde, das sind Programme, die auf einem Computer installiert werden, um dann später eurem Computer eventuell verfügbar zu machen für den Angreifer. Und dann gibt es diese sogenannten Bot-Netzwerke, da hatten wir mal eine längere Sendung drüber, deswegen werde ich das jetzt nicht so stark ausführen. Das ist aber im Endeffekt, kommuniziert dann euer Rechner, ohne dass ihr es mitbekommen habt, über das IRC-Protokoll, was eigentlich ein Chat-Protokoll ist, mit ihrem Besitzer. Und dementsprechend lauscht zumindest dieses eine Tool, das nennt sich Norton Security, auf IRC-Kommunikation. Und bei dieser IRC-Kommunikation lauscht dieses Programm in erster Linie drauf, ob bestimmte Befehle laufen. Und diese Bots kommunizieren halt über IRC und haben so verschiedene Module, die gestartet werden können. Und ein beliebtes Modul ist so ein Keylogger. Und ein Keylogger ist ein Programm, das sämtliche Tastatureingaben, die auf dem Computer stattfinden, mitschneidet, um sie dann bei Gelegenheit irgendwie an den Besitzer des Trojaners und nicht an den Besitzer des Computers zu schicken, damit der dann da Passworte oder andere sensible Informationen rauslesen kann. Also dieses Norton Security lauscht jetzt also auf ERC-Kommunikation, ob da irgendwann mal das Wort Start Keylogger auftaucht. Und das hat dann irgendjemand mal rausgekriegt und hat sich ein großes Vergnügen draus gemacht, an beliebige ERC-Kanäle zu gehen und da mal Start Keylogger einzutippen und dann zu gucken, wie viele Leute, bei wie vielen Leuten dann automatisch dann die Kommunikation zu diesem ERC-Kanal beendet wird. Und das waren wohl sehr viele und er hat das dann vor allem gerade dann auf welchen Security, also solche Security-Scanner sind ja zum Teil dann auch so ein bisschen verpönt in der Security und gerade in der Hacker-Szene. Und dann ist dann halt diese Hacker-Kanäle gegangen, hat überall mal ein kurzes, lockeres Hallo Leute, Start Keylogger reingeworfen und hat dann gezählt, wie viele Leute dann irgendwie aus diesem Kanal geflogen sind. Und ich weiß gar nicht, ob das immer noch funktioniert, aber es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Zeitvertreib, wenn man mal gerade wirklich überhaupt nichts zu tun hat. Ja, so viel aus der bunten Welt der Einsen und Nullen. Wir hören jetzt Musik und dann geht es weiter mit unseren Themen.
Weit ist der green eyes that Sonia had. Too bad I hadn't read the manual. In Metropolis will rise again. Mutants, here I am. Fellow mutants, here I am.
Too bad I hadn't read the manual. So in dem klassischen Stuhlrollen erkennt ihr, dass es wieder The Nerd Alert hier im Studio ist und wir sprechen weiter noch ein paar kurze vermischte Meldungen. Fange ich gleich mal an. Eine interessante Entwicklung habe ich festgestellt, dass das, also wir haben jetzt gerade zwei Lieder gehört, das Lied vor diesem Lied eben gerade, das, also dieses Gitarrenlied, das war von einer Band namens Chi und auf das bin ich aufmerksam geworden, weil das Nilsson-Fanzine, das ist so ein Online-Fanzine, das sich mit so Gitarrenpop beschäftigt, ganz nett, aber auch nicht so fürchterlich zwingend, die haben jetzt einen Sampler veröffentlicht und das ist der erste Sampler, vielleicht gibt es das schon häufiger, aber das ist das erste Mal, dass ich das gesehen habe, die haben diesen Sampler gemacht, indem sie einfach sich durch alles so durchgehört haben, was an Indie-Musik irgendwie auf Webseiten veröffentlicht worden ist und haben sich die besten Sachen rausgesucht und haben dann einfach, der Sampler besteht im Endeffekt nur aus Links zu MP3s und dazu haben sie dann ein Cover gemacht, ein PDF, das man sich runterladen kann und also es ist so, das fand ich großartig. Ich meine, das ist irgendwie so dieser Filterprozess, den sie gemacht haben durch ihr Fernsehen und dann irgendwie aber dann trotzdem so eine redaktionelle Note drauf zu packen, anstatt sie sich die Promo-Songs zuschicken lassen und dann irgendwie selbst posten, haben sie sich gleich gesagt, okay, die Band sollen wir gucken, was die Bands veröffentlichen und da wählen wir dann aus. Und das fand ich ein interessantes, überzeugendes Konzept. Nilsson.de oder so.
Ja, kann man ja auch sehr schön mit diesen Social Bookmarking-Diensten machen. Dann hat man ja praktisch schon einen Podcast zusammen.
Das stimmt.
Nur man muss noch das Cover machen.
Mit Fremdcontent schmücken.
Genau. Das ist die Schwierigkeit, oder? Das ist das mit Fremdcontent schmücken. Aber ich meine, im Endeffekt, was die Specs macht mit ihrem Sampler, ist ja nur, dass sie sich noch dafür bezahlen lassen, dass sie Lieder auf die CD packen und dass sie sozusagen die CD pressen. Aber irgendwie bei denen ist das, finde ich, ehrlicher. Gefällt mir ganz gut. Plus, dass sie wirklich sagen, hier sind die Songs und nö. Also mein Daumen geht nach oben.
Du beschreibst ja selber, dass sie dadurch, also durch ihre redaktionelle Aufbereitung sozusagen, nochmal einen Mehrwert dazu packen. Also
genau.
Das ist ja schon.
Das ist fein.
Gut.
Ich habe noch was zu erzählen über das Wetter. Passt, eigentlich würde man denken, das passt hier nicht so richtig her. Aber in dem tollen Verschwörungskuriositätenkabinett von Herrn Fefel, blogfefel.de, konnte man kürzlich einen Link finden, wo sich die Website donnerwetter.de darüber aufregt, Wetterexperimente über Deutschland. Und zwar gab es da wohl im Juli 2005 merkwürdige Wetterphänomene, wo angezeigt wurde, dass eine Schlechtwetterfront über den Niederlanden nach Deutschland zog. Das Komische war nur, die Wolken waren nur auf den Bildern, auf den Radarbildern zu sehen, aber es existierten gar keine Wolken und es fiel auch kein Regen. Witzigerweise, und deswegen erwähne ich das heute auch, fiel das ungefähr zur gleichen Zeit mit dem What the Heck, also dem Hacker-Kongress in den Niederlanden statt, wo wir halt auch ganz komische Wetterphänomene beobachtet haben. Also mir fällt da unter anderem, aber dann waren da wirklich tatsächlich Wolken da auch zu sehen und nicht nur auf den Radarbildern von Wetterstationen, diese Riesenwolke, auf die eine Stunde lang vor sich hingeblitzt hat. Das habt ihr doch auch gesehen,
das
oder?
Das war total unglaublich. Das war strahlend blauer Himmel. Wirklich wunderbares Wetter. Dann war eine diese riesengroße Wolke, einmal so groß irgendwie wie der Kölner Dom, nur fünfmal größer noch. Und die hat nicht geregnet, aber die hat geblitzt eine Stunde lang. Irgendwie so im Sekundentakt kamen da Blitze raus. Und das habe ich noch nie gesehen, sowas.
Schwieriger, mal die Wolke zu fotografieren ohne Blitz als mit Blitz.
Das ist wahrscheinlich die bestfotografierteste Wolke aller Zeiten.
Genau, unter der Finger Gottes gemogelt.
Aber das fiel zeitlich zusammen. Und stelle jetzt mal keine weiteren Fragen.
Hast du da nicht immer so tütenweise Mehl in die Luft geworfen?
Nein.
Ja. Wo wir schon bei A, Verschwörungstheorien und B, beim Blog von Felix von Leitner, der hinter diesem blog.fefe.de steckt, sind, mir ist eine Sache aufgefallen, die fand ich auch sehr bemerkenswert. Wir haben ja jetzt die Vogelgrippe in Deutschland und die ersten Fälle der Vogelgrippe sind ja in Rügen aufgetreten. Und jetzt guckt man sich die Landkarte an, guckt dann, wer in Deutschland an der Vogelgrippe forscht und kommt dann auf ein Institut, das sitzt in Riems. Das ist so ein früher mal staatlich, inzwischen privatisiertes Forschungsunternehmen, die so Virologie, also halt irgendwie Viren und gerade Grippe erforschen und die sogar auf ihrer Webseite veröffentlichen, dass sie an der Vogelgrippe forschen. Und dann gucken wir mal, wo Riems ist und wo Rügen ist und das ist wirklich sehr nah. Also ich habe mir das selbst mal angeguckt, irgendwie über wikipedia.de. Und das ist doch schon ganz überraschend. Einerseits, dass irgendwie die ersten Schwäne, die gefunden werden in Deutschland, in Rügen gefunden werden. Also ich weiß nicht, ob da mal vielleicht der der Hausmeister aus Versehen einen falschen Mülleimer geleert hat oder was da passiert ist oder ob das vielleicht Absicht war. Und was auch interessant ist, diese Katze, die sie auf Rügen gefunden haben, war ja mit einem ganz anderen Erreger infiziert als die Schwäne, die sie gefunden haben. Was auch irgendwie mir zumindest nicht so hundertprozentig klar ist, wie das sein kann.
Spontanmutationen. Vor allen Dingen soll ja kaum Fälle an den Vogelreiserouten aufgetreten sein. Das finde ich viel bemerkenswerter. Also die ganzen Vögel, die irgendwie aus dem Süden in Norden ziehen, die ja angeblich die Ursache für die Erkrankung hier sein sollen, dort wurden halt irgendwie auf den Reiserouten nichts festgestellt. Nur am Endpunkt. Vielleicht sind die nicht gelandet zwischendurch.
Vielleicht gibt es zu wenig Forschungsinstitute auf diesen Reiserouten, dass die das feststellen können. Also.
Ja, wisst ihr, bloß weil man paranoid heißt es nicht, dass nicht doch jemand hinter einem her ist. Also, genau. Ja, kann man auf jeden Fall mal drüber nachdenken, aber glücklicher macht mich das auch nicht.
Zum Thema paranoid sein passt vielleicht eine Meldung, die heute im Heise News-Ticker stand, also von daher vielleicht bei einigen Leuten schon bekannt. Aber in Amerika gibt es ja durch den Patriot Act so ganz verschiedene Gesetze, die insgesamt dieses hehre Ziel verfolgen, uns vor Terrorismus zu schützen oder vor allen Dingen die amerikanischen Einwohner vor Terrorismus zu schützen. Und da gibt es dieses große Institut der Homeland Security und die überwachen so alles Mögliche, was Amerikaner tun, wie sie kommunizieren, womit sie zahlen. Und gerade gibt es einen Fall, der sehr interessant ist. Ein Amerikaner oder ganzen Amerikaner zahlen ja sehr viel per Kreditkarte und Kreditkarten kann man ja auch überziehen und viele Amerikaner sind permanent über ihre Kreditkarte verschuldet. Und dieser eine Amerikaner hat halt sich ausgerechnet, dass er sehr viele Zinsen für seinen Kredit per Kreditkarte bezahlt und hat sich überlegt, er würde diese Summe jetzt gerne in einmal zurückbezahlen. Und hat also diese Summe X überwiesen an sein Kreditkarteninstitut und die wurde tagelang nicht verbucht. Und er hat also dort nachgefragt, wie das denn sein könnte. Und er meinte, ja, ich habe hier eine Anmerkung. Also dieses Kreditkarteninstitut hat dann gesagt, sie hätten dort irgendwie eine Besonderheit, über die sie keine Auskunft geben dürften. Er sollte sich doch mal an die Homeland Security wenden. Die würden ihm dann sagen, was da ist. Und die haben also das festgestellt, dass er diese auffällige Zahlungstransaktion durchführt und haben ihn also deswegen halt des Terrorismus erstmal verdächtigt. Und man müsste doch erstmal genauere Untersuchungen anstellen, woher dieses Geld her hätte und für welche Ziele diese 6.000 irgendwas Dollar denn.
Der hat doch nur seine Schulden zurückgezahlt.
Ja, aber kein Wunder, dass die Amis alle so verschuldet sind, wenn man so behandelt wird, wenn man seine Schulden zurückzahlt.
Also als Terrorist gilt vielleicht derjenige, der den Firmen die berechtigten Einnahmen wegnimmt, nämlich Zins. Zahlung, Forderung.
Tja, total unmöglich. Ja, absolut. Inzwischen gilt wahrscheinlich wenigstens dann einer, der keine Schulden hat, ist dann auch gleich auf dem Radar. Weil man versucht ja dann so, man hält ja so ein Low Profile, man taucht ja dann nicht so stark auf, wenn man nicht so viele Schulden hat. Also Jungs, macht, also wenn ihr irgendwas Böses macht, immer schön Schulden machen, denn das, wir machen zwar hier lustig über Amerika, aber ich glaube nicht, dass zumindest die Köpfe, die bei unseren Geheimdiensten sitzen, so viel anders ticken als die, die das da verbrochen haben. Deswegen immer schön Schulden machen. Ist auch gut für die Wirtschaft.
Ja, und zum Thema Geld hätte ich auch noch eine kleine Geschichte anzubringen. Und zwar zum ersten Mal wurde anscheinend ein Trickbetrüger über einen Weblog gefasst. Und zwar ist ein Deutscher irgendwie in Amerika gewesen, hat am Flughafen, wurde von einem Mann angesprochen, der gesagt hat, er hätte irgendwie sein Geld verloren oder ähnliches und ob er ihm nicht 100 Dollar leihen könnte. Darauf hat er sich dann auch eingelassen. Der wollte das dann wieder zurückzahlen. Am Zielflughafen in Wien war das, glaube ich. Und dort sollte er von einem Freund abgeholt werden und der würde ihm dann das Geld wiedergeben. Der hat sich dann darauf eingelassen, hat ihm die 100 Dollar gegeben und wurde natürlich furchtbar betrogen, weil der Mensch gar nicht mit dem Flugzeug mitgeflogen ist. So, das ist der Anfang. Darüber hat sich der Betrogene natürlich zu Recht aufgeregt und hat sich auch an die Polizei gewandt, was alles nichts gebracht hat. Der hatte aber sich auch den Pass zeigen lassen, hat sich sogar die Passnummer aufgeschrieben und hat dann irgendwann einen Weblog-Eintrag geschrieben darüber, unter anderem, wo er sich über die Polizei aufgeregt hat, weil die so gut wie nichts unternommen hat. Und der zweite Teil der Geschichte, und zwar wie dann der Trickbetrüger gefasst wurde, ist, der war wohl Serientäter, hat das immer wieder durchgezogen Und irgendwann ist der aber mal auf ein Opfer gestoßen, der ihn sogar zum Essen eingeladen hat. Und während der Trickbetrüger gegessen hat, ne, ist der andere zum Internetterminal gegangen und hat den Namen vom Trickbetrüger eingetippt und ist auf das Weblog von dem Erstbetrogenen gestoßen. Und ja, dann hat er ganz schnell die Polizei geholt. Na, der konnte zwar erst noch flüchten, wurde dann aber gefasst. Fand ich doch eine erstaunliche Story.
Also überführt also aus einer Kombination aus Weblog und wahrscheinlich Google.
Genau.
Total super.
Und es wurde sogar ein Foto dann in diesem Erst-Weblog noch veröffentlicht, wie er am Polizeiwagen steht und dort verhaftet wird. Ich finde, das sind schon mal $100 wert.
Ja. Ja, wo wir bei dem Thema sind, habe ich auch noch